Darf es ein bisschen mehr sein? Diese Frage von der Wurst- und Käsetheke klingt wie ein Relikt aus vergangener Zeit. Verzicht ist der neue Konsum, besonders wenn es um tierische Lebensmittel geht. Aber ist das wirklich unsere Zukunft? Darf es ein bisschen weniger sein, aber dafür besser? Meine Gäste sagen ja. Finn Bönniger vom Stäbishof in Krefeld erklärt, wieso sein Rindfleisch vielleicht sogar gut fürs Klima ist. Und Spitzenköchin Cornelia Poletto sagt uns, wie sie auf dem Ordif Campus in Düsseldorf hunderte Menschen nachhaltig und lecker versorgen will. Schön, dass ihr dabei seid.
Zukunftsorte. Der Transformationspodcast von Euref und Rheinischer Post. Mit Helene Pawlitzki.
So ein Rindersteak, medium rare gebraten, ist wirklich was Feines. Wobei ich sagen muss, ich bin ja im Moment schwanger und verzichte deswegen lieber auf Rindersteak. Denn ich finde, durchgebraten ist es dann irgendwie doch nicht das Richtige. Und verzichten, das ist ja auch so ein bisschen das Stichwort, wenn es um unsere Ernährung geht. Ganz häufig haben wir das Gefühl, viele Dinge darf man gar nicht mehr oder darf man sie eigentlich noch oder darf man sie nur anders. Und das ist natürlich wahnsinnig anstrengend, wenn es um so etwas Existenzielles und auch Persönliches wie die eigene Ernährung geht. Und über die sprechen wir heute. Darf es auch ein bisschen weniger sein, ist der Arbeitstitel dieser Episode. Die Frage ist, müssen wir eigentlich alles Mögliche weglassen? Wie viel müssen wir eigentlich weglassen? Und geht's vielleicht auch anders? Geht's vielleicht auch sogar besser? Und wir fangen einfach mal mit dem Rindfleisch an, denn das hat ja ein bisschen ein Imageproblem. Einerseits hören wir immer wieder, rotes Fleisch ist leider wirklich nicht so besonders gut für die Gesundheit, also lieber weglassen. Andererseits hat das Ganze auch eine klimatechnische Komponente, denn Rindfleisch herzustellen ist enorm ressourcenintensiv. Über Massentierhaltung müssen wir da gar nicht reden, die ist sowieso nicht optimal. Und Rinder produzieren selber auch klimaschädliche Gase. Also da kommt einiges zusammen, was dazu führt, dass man sich so ein bisschen die Frage stellt, ist das eigentlich noch okay, so ein schönes dickes Rindersteak zu essen? Ich bin heute auf dem Stäbishof in Krefeld, wo Rindfleisch hergestellt wird, um es mal neutral auszudrücken. Was das heißt, dieser neutrale Ausdruck trifft es wirklich nicht ganz. Darüber spreche ich gleich mit Finn Bönniger. Herzlich willkommen im Zukunftsorte-Podcast.
Hallo Helene.
Ich bin schon zum zweiten Mal hier. Ich war schon mal für unseren Genuss-Podcast Brunch bei der Rheinischen Post hier und habe mich ein bisschen mit dir umgeschaut. Und damals waren wir auch da, wo eure Rinder stehen. Die stehen nicht hier direkt am Hof, sondern die stehen im Hülser Bruch, glaube ich, ne? Genau. Was ist das für eine Gegend?
Das Hülser Bruch ist eins der größten oder ein Teil des größten Naturschutzgebiets von Krefeld, ne? Eine langgezogene Landschaft, die sich an Krefeld anschmiegt, aus Wäldern, Weideland, teils auch Ackerflächen dazwischen. Mhm. Es gibt Gewässer und zumindest eine sehr artenreiche und erhaltenswerte Landschaft, die Stadt Krefeld eben zu einem in den 90er Jahren zu einem großen zusammenhängenden Naturschutzgebiet erklärt hat.
Aber wenn man hört, ihr haltet irgendwie Rinder in einem Naturschutzgebiet, dann denkt man zuerst mal, hä, wieso geht denn das? Wieso geht denn das?
Weil die Rinder dort eine ganz wichtige Funktion übernehmen. Und da würde ich vielleicht kurz direkt mal so ein kleines Ding, das müssen wir nämlich klären, bevor wir uns tiefer in das Thema geben. Also wenn wir in unsere Landschaft rausgucken, dann sehen wir, es gibt verschiedene Landschaftstypen, verschiedene Lebensräume. Da können wir jetzt mal den Wald nehmen, da können wir das Ackerland nehmen. Dann gehört da auch eben die Steppe und die Wiese zu und noch viele andere Typen. Mhm. So. Und jede bietet für ganz viele Arten Lebensraum und jede ist auf ihre Art erhaltenswert. Mhm. Und man ist häufig damit konfrontiert, dass man sagt, naja, warum, dann lassen wir das so einfach brach liegen und dann ist das doch ganz viel Natur und dann ist da alles gut. Aber so einfach ist es heute einfach nicht mehr. So, es gibt diese verschiedenen Typen und jeder muss auf eine bestimmte Art auch erhalten werden. Weil
sonst hätte man ja einfach nur Urwald überall.
Ne? Sonst hätten wir einfach nur Urwald. Und als es den Urwald gab, da gab es auch noch ganz viele wilde Tiere, die sich auf gewisse Art und Weise darum gekümmert haben. Und was heißt das jetzt konkret auf unsere Rinder bezogen? Der Punkt ist einfach, wir brauchen Grünland, wir brauchen offene Weiden. Die sind für unser Ökosystem ganz wichtig. Sowohl für die Artenvielfalt bei Insekten als auch für die Artenvielfalt bei Pflanzen. Das bedingt sich ja punkto des Wasserkreislaufs, aber auch der Nährstoffkreislauf auf der Welt sind das einfach ganz wichtige Lebensräume, die erhalten werden müssen. Und in meinen Augen gibt es zwei Möglichkeiten, die zu erhalten. Das eine ist, dass man die regelmäßig mit dem Traktor mäht. Wunderbar, weil sonst würden sie verbuschen. Funktioniert ganz gut, ist ganz effizient. Man erntet Heu, das kann man seinen Ponys oder auch seinen Tieren im Stall füttern. Führt natürlich zu CO2-Ausstoß, man braucht die Maschinen.
Ja, und mit einem Traktor ins Naturschutzgebiet, irgendwie hat man da ja schon so ein leichtes Störgefühl und deswegen macht ihr es ein bisschen anders.
Genau, und die andere Möglichkeit ist natürlich einfach Rinder auf der Weide zu halten. So. Mhm. Und jetzt sind in den letzten Jahrzehnten halt eben die Anzahl der auf Weide gehaltenen Tiere zurückgegangen und somit gehen damit auch die Vorteile dieser Haltung verloren. Ne? ne?
Was machen die denn konkret? Also ich kenne es von Schafen, ne? Erstens natürlich, sie fressen Gras und Gräser und dann halten sie das kurz und dadurch verbuscht es schon mal nicht. Das ist
genau.
Schon mal gut.
So.
Und das Zweite ist, sie trampeln auf dem Boden rum. Das ist irgendwie auch ganz gut, glaube ich. Ne?
Na klar, die erzeugen eine gewisse Störung in der Grasnarbe dann. Ne? Dadurch können sich neue Arten ansiedeln. Das schafft vielleicht auch an bestimmten Stellen, wo die sich was mehr aufhalten, so viel offenen Boden, dass sich dann irgendwelche Insekten dort, die im Boden brüten, wie irgendwelche Bienenarten zum Beispiel, ansiedeln können. Ne? Gleichzeitig auch ein ganz wichtiger Aspekt, der immer vergessen wird, ist, die kacken ganz regelmäßig auf die Weide. Die, naja, zum einen düngen sie, aber zum anderen ist dieser Kuhfladen ein unglaublich artenreicher Lebensraum. Ja, da sind,
stimmt, da habe ich da nicht drüber.
Ja, das ist ganz wichtig. Und tatsächlich, ich hatte neulich noch was dazu gehört, dass die Mistkäfer auch schwer im Rückgang sind. Aha. Weil die funktionieren einfach nur im reinen Mist. Kuhfladen. Hm. Ja, wenn wir jetzt also Mist oder Gülle, die irgendwo im Stall gesammelt wurde, ausbringen, dann ist die vermischt mit dem Urin, das mögen die nicht. Also es braucht diesen sauberen Kuhfladen, der auf der Wiese rumliegt, damit der Mistkäfer und auch andere Arten sich da drin eben etablieren und ihren Lebensraum haben. Ja.
Ja. Und ja, ich meine, bei euch ist das ja so, wenn man kurz mit dem Auto dann dahin fährt, ist ja ein kleines Stückchen von hier und sich dann dahin stellt. Letztes Mal waren wir da und du hast die Tiere gerufen, die kamen dann in einer großen Herde angelaufen. Freiland heißt ja nicht, dass sie nicht hinter einem Zaun stehen würden, sondern einfach, dass sie da aber sich frei bewegen können auf einer sehr großen Weide, was auch bedeutet, dass man sie gar nicht immer sieht, ne? Also, und die sind das ganze Jahr da draußen. Wie halten die das eigentlich aus?
Ja, die halten das aus, indem dass sie eine Rasse sind, eine Zucht, die dafür gemacht sind. Ne?
Also Galloway.
Das ist die Rasse Galloway in unserem Fall. Es gibt natürlich auch noch andere Arten, die sich für eine ganzjährige Weidehaltung eignen. Entscheidend ist halt einfach, dass es eine Rasse ist, wo die Zucht in den letzten Hunderten und Tausenden Jahren nicht nur auf den Fokus Leistung ging, sondern eben auch auf den Fokus Robustheit. Das heißt, die haben feste Klauen, die nicht anfällig sind dafür, dass sie faul werden, wenn sie in der Feuchtigkeit stehen. Die können Temperaturunterschiede abhaben. Die Kälber sind vital, dass sie dann auch eben bei einem schwierigeren Wetter klarkommen.
Hm? Mhm. Auch wenn es schneit.
Auch wenn es schneit, tatsächlich, und das ist auch ist immer ein interessanter Punkt, niedrige Temperaturen sind weniger das Problem als hohe Temperaturen. Und ein anderes Thema, was uns natürlich auch im letzten Winter und Herbst jetzt etwas zu schaffen gemacht hat, ist eine viel zu hohe Feuchtigkeit.
Ne?
Im Winter geben wir auch was Stroh dazu, dass die trocken liegen können.
Ja, sind keine Moschusochsen, die stehen nicht so gerne wahrscheinlich bis zu den Knien im Matsch.
Die können das gut ab, gar kein Problem, aber es ist halt nicht dauerhaft in Ordnung.
Ja, ne? Ist mühselig
so,
auch.
Wir schaffen trockene Räume, das ist natürlich auch im Punkto Tierschutz wichtig.
Also die frieren nicht im Winter, aber im Sommer leiden sie schon, wenn es zu trocken und zu heiß ist.
Genau, zu heiß.
Haben auch dickes Fell, ne, einfach.
Richtig, genau. Ne? Also die Komforttemperatur vom Rind, die liegt halt eher irgendwo unter 15 Grad auf jeden Fall. Und alles darüber ist dann schon eher ein bisschen anstrengender für die. Deswegen ist es wichtig, dass es viele Bäume gibt. Wir haben überall Waldränder und auch teils Bäume mitten in den Wiesen, Schatten. Wo die sich drunter in den Schatten legen können. Mhm. Das ist also auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt.
Ne? Okay. Und dann leben die da draußen das ganze Jahr, ab und zu fährst mal hin, ich nehme mal an und guckst, ob es die noch gibt und ob die nicht abgeschüttet
sind. Sehr idyllisch.
Ja, hört sich idyllisch an. Sag mir, wenn es anders ist. Konfrontiere mich gerne mit der harten Realität. Aber ich meine, dass das viel Arbeit ist, das sollte jetzt nicht so klingen, als ob du da mal gelegentlich vorbeiguckst und dir dann was Schönes raussuchst und die machen den Rest alleine. Du musst natürlich auch da sein, wenn die kalben oder ähnliches, ne? Und dich um die kümmern, deren Gesundheit.
Genau, natürlich betreuen wir die Tiere dort sehr intensiv und betreiben auch ein gewisses Weidemanagement und so weiter. Auf der anderen Seite, die Arbeit machen die da. Die stehen und grasen und wachsen, versorgen ihre Kälber.
Ja.
Zum Beispiel die Geburten, das ist eine der Sachen, aber das ist halt auch ein Rassemerkmal der Galloways, dass die problemlos verlaufen. Im Normalfall, natürlich gibt es auch mal Fälle, wo wir eingreifen müssen. Bei den erstkalbenden jungen Kühen sind wir ein bisschen aufmerksam.
Ja. Ne? Aber ihr macht das natürlich nicht nur zur Grünpflege und zum Erhalt dieses Naturschutzgebiets und des Weidelands, sondern ihr macht es auch, weil ihr das Rindfleisch verkauft.
Genau, und wir wollen ein besonders nachhaltiges Rindfleisch verkaufen und so sind wir eben sowohl auf diese Haltungsform als auch auf diese Rasse gekommen.
Mhm.
Ne? Weil das ist jetzt halt eben der Punkt und du hattest es eingangs schon gesagt, das Rindfleisch hat ein Imageproblem und das schlechte Image vom Rindfleisch würde ich auch ganz klar unterschreiben, wenn das Rindfleisch eben so produziert wird, dass es halt eben nicht auf die Weide kommt. und dass es schnell wächst unter dem Einsatz halt eben von energie- und proteinreicher Zusatzfütterung, wo es dann zum einen in einer direkten Nahrungskonkurrenz mit Lebensmitteln, die auch für unsere menschliche Ernährung taugen würden, steht.
Soja zum Beispiel, ne?
Genau. Und zum anderen eben, die dann halt mit Futtermitteln gefüttert werden, die in ihrer Herstellung halt eben emissionsstark sind. Mhm. Ne?
Ja.
Vielleicht sogar importiert sind im schlechtesten Fall noch. Ne? Genau. Und da muss man halt sagen, in unserem Haltungssystem und mit unserer Rasse haben wir die Möglichkeit, einen Stoff, also das Gras, den Grünlandaufwuchs, der für die menschliche Ernährung nicht geeignet wäre, der aber, und das haben wir eingangs schon geklärt, irgendwie beerntet und genutzt werden muss, weil es die wilden, umherstreifenden Herden nicht mehr gibt.
Den nutzbar zu machen eigentlich, ne? Das finde ich
genau,
anthropologisch faszinierend, dass man eigentlich gerade in Gegenden, wo man eben keine Landwirtschaft betreiben konnte, also sagen wir mal auf der Alm oder so, wo es gar nicht möglich gewesen wäre, Korn auszusehen und irgendwie Brot draus zu machen, dass man hingeht und sagt, okay, hier haben wir aber trotzdem Energie im Prinzip in Form von wachsendem Gras und das, wenn die Kühe das fressen, können wir daraus eben Milch beziehen, wir können daraus Fleisch beziehen und das ist sozusagen eigentlich ein Nahrungszwischenspeicher, könnte man fast sagen, für die Menschheit, ne?
Genau, beziehungsweise eine Form der Veredelung, die für uns sehr sinnvoll ist und die gut ist. Ne? Allerdings, und das ist halt eben der Punkt, sie funktioniert nur, solange wir auch wirklich bei diesen Futtermitteln dann bleiben.
Ja.
Sobald wir anfangen, weil wir sagen, okay, wir haben festgestellt, hey, man könnte, das Rind könnte auch ein bisschen schneller wachsen, das könnte ein bisschen schneller fertig werden, dann züchten wir in die Richtung, dann stellen wir fest und noch viel besser geht's, wenn wir auch noch ein energie- und proteinreicheres Futtermittel dabei packen. In dem Moment kippt es dann eben und dann wird die, am Ende ist ja immer das, worüber sprechen wir, die CO2-Bilanz dann schlechter.
Ja.
Ja, aber solange wir da bleiben, dass wirklich, dass das Rind ausschließlich vom Gras gefüttert wird, bin ich der Meinung, dass das Rind sogar eher wahrscheinlich eine positive CO2-Bilanz hat.
Wie viel Zeit gebt ihr denn dem Rind, bis es dann bis es dann getötet wird und bis es dann nachher hier bei euch verarbeitet wird?
Am Ende entscheidet es natürlich jedes Rind ein bisschen selber, beziehungsweise auch die Bedingungen. Ne? Aber ungefähr werden die Rinder bei uns etwa zwischen 3 und 4 Jahre alt.
Und
ne?
Wie ist das in der konventionellen Viehhaltung? Wie alt werden die da?
Also schnell wachsendere Fleischrassen, die werden zwischen 1 und 2 Jahren im Regelfall alt. Ne?
Also weniger als halb so alt wie bei euch im Prinzip.
Genau, richtig. Ja.
Ein Problem daran ist natürlich, es ist irgendwie nicht skalierbar, ne? Weil du hast ja gerade gesagt, es funktioniert dann, wenn die Rinder sich mehr oder weniger ausschließlich von dem Gras ernähren und die Fläche ist dann quasi der limitierende Faktor. Ne? Du kannst auf einer Fläche nur so und so viele Rinder halten, sonst werden die nicht satt, schlicht und einfach wahrscheinlich.
Ja. Und natürlich musst du dir vor allem Gedanken darüber machen, auch wie du sie im Winter fütterst, ne? Weil
du musst Gras mähen und dann aufbewahren praktisch.
Wir müssen Gras mähen und es aufbewahren für den Winter, genau. Ja. Das heißt, diese Fläche muss man letzten Endes auch vorhalten. Andererseits muss ich sagen, wenn man das jetzt in unserem kulturellen Kontext und hier in unserem Standort sehen, es gibt halt eben Stellen, wo wir zusammenhängende Flächen haben, die werden dann eher beweidet und es gibt viele kleine Wiesen und Bereiche, die halt eben irgendwo abseits liegen und das sind dann eher die, die dann halt gemäht werden, sodass wir dann da das Winterfutter sammeln können.
Wie viel Fleisch kommt denn da so dabei raus? Im Jahr oder so, oder ich habe keine Ahnung, kann man das irgendwie beziffern? Jetzt nur, wenn man eure Produktion gewissermaßen betrachtet?
Naja, wir können uns jetzt ja erstmal ein Rind angucken.
Ja.
Ne? Also bei diesem einen Rind, was dann irgendwo 3 bis 4 Jahre alt wird, das hat bei uns dann ein Schlachtgewicht von plus minus 250 Kilo.
Aha.
Ne? Geht sicherlich auch noch schwerer. Also andere Betriebe kriegen höhere Schlachtgewichte hin. Allerdings die männlichen Tiere werden bei uns kastriert. Sie werden zu Ochsen. Das hat einmal Gründe des Herdenmanagements. Zum anderen wachsen die Ochsen dann etwas langsamer, setzen aber etwas mehr Fett an. Und das finden wir halt von der Qualität her also etwas besser und auch unsere Kundschaft. Wir haben auch etwas, ich würde sagen, eine etwas höhere Wertschöpfung hinter einem Produkt, weil wir mehr Produkte oder mehr Teile des Schlachtkörpers zum Steak verarbeiten können, mit einem etwas höheren Fettgehalt. Und das ist tatsächlich auch das, was heute eben gefragt ist. Um es anders auszudrücken, wir als jemand, die ganze Rinder direkt vermarkten, haben natürlich immer den Anspruch und auch den Druck, dass das Ganze from nose to tail verkauft und vermarktet wird. Und Deswegen, weil einfach heute das Steak am beliebtesten ist als Kochprodukt, müssen wir unglaublich viele Steaks aus dem Rind schneiden können. Ne? Das geht natürlich nur, oder das funktioniert besser, wenn wir viel Fett am Tier haben. Ja.
Aber 250 Kilo Schlachtgewicht heißt jetzt nicht, dass 250 Kilo Fleisch dabei rauskommt natürlich. Ne?
Nein, da müssen wir noch die Sehnen und die Knochen davon runterholen. Das sind etwa 45%, die wir nochmal abziehen.
Mhm. Ich rechne das mal kurz nebenher aus. Also das wären dann 45% sind 112 Kilo. Also kommen noch so 140 Kilo wirklich verwertbares Fleisch dabei raus.
Ungefähr, genau.
Okay, jetzt teile ich das mal durch 200 Gramm, was so eine Fleischportion vielleicht wäre, oder? Mhm. So, das heißt 700 Portionen Rindfleisch in der einen oder anderen Form. Sei es jetzt irgendwie Gulasch oder Steak oder irgendwie Hackfleisch oder irgendwas anderes oder ein Braten oder eine Bratwurst, irgendwas kommt dabei. Also, bei der Bratwurst muss man natürlich noch was hinzufügen, aber so roundabout. Okay, 700 Portionen, das ist nicht so wahnsinnig wenig eigentlich, ne, wenn man sich das überlegt.
Ja,
wenn man das
nicht.
Jetzt mal, sagen wir mal, wenn wir jetzt sagen, einmal die Woche darf es Fleisch geben, dann könnte sich ein Mensch davon 13 Jahre ernähren.
Na, guck mal. Wenn er einen Tiefkühler hat.
Wenn er einen Tiefkühler hat, ja gut. Oder 13 Menschen ein Jahr lang, wenn ich das richtig gerechnet habe. Ja. Muss mal aufpassen, ich bin schlecht im Rechnen. Okay, also nur, dass man mal so ein Gefühl dafür hat, ne? Weil kommen wir jetzt zu der eigentlich spannenden Frage. Das ist vielleicht jetzt auch eine Glaubensfrage, da musst du jetzt keine sozusagen wissenschaftliche Meinung abgeben, aber in deiner idealen Welt, was würdest du denn denken, wie oft komme ich jetzt als normaler fleischessender Mensch zu dir und sag, so, jetzt möchte ich mal eine schöne Portion Fleisch haben. Also wie oft würdest du denn denken, ist irgendwie sinnig in einer modernen Welt, vielleicht auch in der Zukunft, das Galloway-Rindfleisch vom Steveshof sich zu gönnen? Denn man muss ja auch sagen, es hat natürlich, dadurch, dass da viel Handarbeit drin steckt, im Vergleich zu einem, sagen wir mal, konventionellen Steak aus dem Supermarkt einen deutlich höheren Preis.
Mhm. Ich habe es noch nie ausgerechnet, wie es jetzt ideal passen würde, aber ich würde...
Nur so vom Gefühl, ja, geht jetzt gar nicht um, wie viel ist eigentlich vorhanden, sondern nur so, was würdest du denken?
Ich würde sagen...
Ist einmal die Woche so sonntagsbratentechnisch, ist das so, was du denkst, ja?
Du willst jetzt eine Zahl von mir haben.
Nee,
dir sagen, es ist wichtig, ist so, dass ich das für mich individuell in meinem Leben wertschätzen kann.
Ja.
Ne? Weil,
es sollte was Besonderes sein.
Es sollte was Besonderes bleiben und weil nur dann bin ich auch bereit, letzten Endes den richtigen Preis zu zahlen.
Ich verstehe.
Ja, so, wir haben das bei uns doch heute immer wieder als Thema, dass die Lebensmittel nicht mehr ihren wirklichen Preis haben oder vielleicht auch andere Produkte, nicht nur Lebensmittel, aber vor allem Lebensmittel, tragen nicht ihren wirklichen Preis und sondern weil die Produzenten sich immer irgendwie an den Markt anpassen müssen oder vielleicht auch an irgendwelche Aktionen oder sonst was, ne? Und erleben wir selber auch. Ich meine, wenn mal eine Zeit ist, wo keiner einen Braten kaufen will, ja, was machen wir dann? Wir machen den Braten mal günstiger als Angebot. Aber letzten Endes, damit ein wirklich nachhaltiges Produktionssystem funktioniert, muss am Ende immer derjenige, der sich's macht und der sich drum kümmert und der sich die Hände schmutzig macht und vielleicht auch investiert hat dafür, muss der ja auf seine Kosten kommen. Mhm. Und das ist an vielen Stellen in der Lebensmittelerzeugung heute leider wirklich nur sehr schwer und knapp möglich, ne? Was häufig dazu führt, dass man dann guckt, okay, wie kann ich es intensivieren, wie kann ich es effizienter machen? Mhm. Und dabei geht dann im ersten Schritt die Nachhaltigkeit und im zweiten Schritt die Qualität des Produktes verloren. Ne? Und das wollen wir ja nicht, sondern wir wollen ein zukunftsfähiges Lebensmittel haben. Und das geht immer nur mit dem entsprechenden Preis. Und deswegen, ja, ist das auch was wir unseren Kunden sagen. Kauf es so oft, wie du es dir gerne und sicher leisten kannst und magst.
Ne? Was kostet denn 100 Gramm Filetsteak? Galloway-Rind vom Steveshof ungefähr.
100 Gramm Filetsteak sind wir auf jeden Fall bei etwas, je nachdem welcher Teil vom Filet, da unterscheiden wir noch ein bisschen. Ne? Es beginnt bei 7 Euro für 100 Gramm und endet bei 11 Euro. Mhm. Natürlich gibt es auch günstigere Teile. Ja.
Ja. Ja, klar, ich meine, das ist ja logisch.
Das ist jetzt das Teuerste, was du gerade als Beispiel rausgepackt hast. Und das ist vor allem auch letzten Endes aus dem Grund teuer, weil es immer als erstes weggekauft ist. Ja, ja, zum einen können wir dadurch einen höheren Wert produzieren. Aber wir wollen natürlich auch unseren Kunden vermitteln, dass an dem Rind zwei Filets von 1,5 Kilo dran sind.
Ja.
Und dass es aber noch ganz viele andere Teile gibt. Ja.
Hast du im Kopf im Schnitt, wenn du jetzt das ganze Rind betrachtest, was dann pro Kilo ungefähr bei rauskommt, wenn man das dann den Durchschnitt nimmt sozusagen?
was wir da tatsächlich generieren, das habe ich tatsächlich so noch nie gerechnet. Viele Produkte liegen so im Kilopreis bei uns irgendwo zwischen 20 und 30 Euro.
Okay. Ne?
Das ist so der Großteil und damit kann man dann schon ganz viele tolle Teile kaufen.
Ja,
ne?
Okay.
Wir haben natürlich auch weiterverarbeitete Produkte, wie eine reine Rindsbratwurst, ja, und Wurst und
Bolognese.
Sowas. Auch das, fertig gekochte haben wir auch, genau. Mhm. Also, aber das sind alles Dinge, da haben wir uns auch ein bisschen eben auf das Kaufverhalten der Menschen eingestellt.
Ja. Ja,
ich meine, klar, man kann sich eine Bolognese selber kochen. Viele finden es aber auch geil, eine echt leckere Bolognese als fertiges Produkt zu kaufen.
Das ist praktisch, kann ich sagen, aus eigener Erfahrung.
Weil es im Alltag, und genau, das ist dann halt eben
eine Bolognese
die,
ist so viel Arbeit, ne? Nee, ohne Witz. Ich habe neulich überlegt, mache ich Gulasch oder mache ich Bolognese? Habe ich gedacht, nee, ich mache Gulasch, weil eine Bolognese ist so viel Schnibbelei und es dauert ewig und so. Also, mal gut, meine Meinung. Jetzt reden wir sehr viel natürlich einfach von dem normalen Ich- und Du-Endverbraucher quasi. Damit sowas Schule macht, muss es ja häufig auch ein bisschen in der Gastronomie irgendwie funktionieren. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Weil man würde ja denken, so ein Produkt, ne, so ein Grass-Fed-Beef, was man sonst irgendwie nur aus whatever irgendwie am anderen Ende der Welt kriegt und einfliegen lassen muss, was aber hier echt vor Ort produziert wird in der Region, kurze Wege, ne, was haben wir jetzt noch gar nicht erzählt, aber das wird ja auch auf der Wiese geschossen, dann wird es nur ein paar Kilometerchen, also ich weiß gar nicht, 2 Kilometer oder sowas, transportiert, ich weiß gar nicht, wie weit es ist.
Oh, oder sind es 5? Der Schlachtbetrieb, wo es dann erstmal weiterverarbeitet wird, sind schon ein paar mehr, also
okay,
sind, verstehe. 10 Kilometer.
Okay, also 10 Kilometer.
Aber dennoch,
es wird jedenfalls nicht über den Ozean verschifft oder irgendwie geflogen. Ist ja ganz bemerkenswert. Da würde man ja denken, die Gastronomen, die immer sagen, Nose to Tail ist super und Farm to Table ist super und wir wollen ganz regionale, tolle Lebensmittel verarbeiten und so weiter und so fort, dass die sich die Finger danach lecken würden und das gar nichts mehr bei euch im Hofladen ankommt. Ist das so?
Nicht ganz. Wir haben durchaus schon
diplomatisch
an Gastronomen verkauft und das auch teils erfolgreich, ne? Und auf jeden Fall immer waren alle glücklich. Aber natürlich gibt es dabei einfach ein paar Schwierigkeiten. Mhm. Ne? So, und die erste Schwierigkeit ist natürlich die Preiskonkurrenz. Und für den Gastronomen ist es, oder die Gastronomin ist es schwierig, immer im à la carte Geschäft vor allem irgendwie dem Kunden zu vermitteln, dass er da ein ganz besonderes Produkt hat.
Mhm.
Ja, und natürlich, ich sag mal so, auf dem Teller erstmal, bevor man reingebissen hat natürlich, erkennst du vielleicht nicht den Unterschied, ob das Rind vielleicht da jetzt aus einer besonders nachhaltigen Haltung kommt oder nicht.
Man muss auch fair sagen, erstens, ich glaube, es gibt nicht so viele Leute, die sowas überhaupt unterscheiden können. Also
richtig.
Ich selber esse ja sehr gern, aber ich zähle mich auch dazu, dass ich sagen würde, ganz so genau, ich kann schon unterscheiden, ist das jetzt ein furchtbares Stück Fleisch oder ein okayes, gutes Stück Fleisch, aber ob es jetzt so ein super Premium-Stück ist oder nicht, weiß ich gar nicht. Plus, der Haken an der Sache ist ja, dass normalerweise Fine-Dining-Köche sehr viel von ihrem Handwerk verstehen. Das heißt, die können ja auch aus einem nicht so tollen Stück tatsächlich viel machen,
natürlich,
muss man ja auch mal sagen.
Ja, ja, und auch, also nur weil es jetzt nicht unbedingt aus der nachhaltigen Produktion stammt, heißt es auch nicht, dass das Fleisch direkt total schlecht ist.
Nee.
Ja, das wäre also das.
Den
wär,
Weg merkt man ihm vielleicht ja auch gar nicht an.
Nein, so genau. Ne? Sondern,
den Stress vielleicht.
Ja, das wäre ein Thema, aber natürlich kriegst du auch im Schlachthof eine halbwegs stressfreie Schlachtung.
Ja.
Das sind alles, ne? Es ist auf jeden Fall nicht so, dass es dich irgendwie anspringt wie, keine Ahnung, ein Stück Glas gegenüber einem Stück Diamanten.
Ja,
so,
klar.
Ne? Wo es jeder sagen könnte, ah, das ist
doch,
das
doch, irgendwie sieht man das, ja.
Ne?
Wobei, bei Rohdiamanten, na gut, anderes Thema. Okay.
Also das so einmal dieses eine, diese Qualität und damit den natürlich auch wirklich höheren Preis transferiert zu bekommen zum Kunde, ist sicherlich eine Hürde.
Ja.
Ne? So, das ist der eine Aspekt. Anderer Aspekt ist dann, wenn wir davon sprechen, dass es nachhaltig sein muss, ich hatte das vorhin schon gesagt, an dem Rind, was wir da schlachten, sind dann irgendwie 3 Kilo Filet dran, dann kann ich mit keinem Restaurant, was irgendwie 30 Plätze hat oder mehr, sagen, ja super, ihr könnt jetzt mal unser Rinderfilet auf die Karte nehmen. Das funktioniert
die
leider
Mengen
nicht.
Die Mengen sind so gering.
Ne? Genau, also die Edelteile, die häufig auf Karten zu finden sind in der Verarbeitung, die können wir natürlich nicht in der Menge liefern.
Ja.
Das andere Problem, dann sind wir wieder bei dem, was natürlich für uns interessant ist, die From Nose to Tail Vermarktung, ist dann, dass sich im Menü oder in der Karte bestimmte Teile vielleicht auch nicht so gut lesen. Da kommt es dann eben auf die Köchinnen und Köche an, das vernünftig zu verpacken.
Ja.
Ne? Ein Beispiel vielleicht, wir haben hier, wir machen auch ein sehr beliebtes Gulasch, was wir fertig im Glas verkaufen bei uns im Laden und ein super Gulasch kocht man auch aus dem Rinderherz. Und wenn ich jetzt zu jemandem hingehe und sage, hey, guck mal hier, nimm doch mal das Herz und koch dann Gulasch raus, dann sind die meisten eher, nee, möchte ich nicht.
Herz muss nicht.
Ah. Wir haben bei uns das Produkt im kleinen Glas entworfen, das heißt Gulasch von Herzen. Und das lässt es vielleicht noch ein bisschen offen und das verkauft sich ganz gut. Und ich weiß nicht, wie viele Leute immer, wenn sie es dann oder bevor sie es essen, ganz
genau
perfekt
lesen,
auf dem Schirm
was
haben, was da drin ist. Aber es ist unglaublich lecker.
Ja.
Und es ist ein Muskel des Tieres.
Absolut.
Und es ist ein wertvolles Lebensmittel. Und Es kann nicht sein, dass das nicht gegessen wird. Natürlich gibt es immer die Spezies, die kommen und genau wissen, dass das gut ist und dass das auch etwas günstiger als alles andere ist, weil es eben diese Vermarktungsschwierigkeiten hat.
Ja. Ne?
Aber ja, natürlich, wenn du auf deiner Karte irgendwie stehen hast, das ist was mit Rinderherz oder mit Rinderniere oder Zunge oder sonst was. Also ne, diese Teile sind natürlich auch echt was wirklich was Schwieriges. Und dabei sind sie super. Mhm. Die sind so lecker. Und ich meine, na klar, ich bin mit den Rindern groß geworden. Es gab auch immer mal wieder Zunge bei uns und ich wollte es als Kind nicht probieren. Und bis ich es dann irgendwann mal probiert habe und erleuchtet war, dass das, wow, ey, das ist ja, das steht ja dem anderen gar nichts nach. Es ist alles gut.
Ja.
Ne?
Also wir müssen noch viel lernen und vielleicht hat dieses Gespräch ein bisschen dazu beigetragen. Bei mir auf jeden Fall. Herzlichen Dank, Finn Benniger.
Ich danke auch.
Wenn man selbst entscheidet, was auf den Teller kommt, ist das mit der Nachhaltigkeit vielleicht ja noch drin. Schließlich kann man dann selbst entscheiden, wie viel Fleisch man am Ende isst. Ob Tofu oder Soja eine Alternative sind und ob sie eher italienisch, japanisch oder deutsch schmecken soll. Aber spätestens, wenn man das Home oder das Home Office verlässt, ist man meist auf andere angewiesen. Auf Gastronomen zumeist. Auch die sind natürlich auf der Suche nach der Ernährung der Zukunft. Ganz konkret an dem Thema dran ist zum Beispiel gerade Cornelia Poletto. Die Spitzenköchin betreibt in Hamburg ein Restaurant, das ihren Namen trägt, eine Kochschule namens Cucina und das Paolas, eine Mischung aus Deli und Bar. Aktuell entwickelt sie das kulinarische Konzept für den EUREF Campus in Düsseldorf. 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der angesiedelten Firmen und auch deren Gäste sollen potenziell dort etwas zu essen finden, gesund und nachhaltig. Eine Riesenherausforderung. Wie geht das? Das besprechen wir jetzt. Cornelia Poletto, herzlich willkommen im Zukunftsorte-Podcast.
Ja, hallo, herzlich willkommen.
Schön, dass Sie da sind. Ich war auf dem Steveshof. Ich habe mir angeguckt, wie Rindfleischproduktion auch anders geht. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass das gar nicht so einfach zu skalieren ist gewissermaßen. Denn die Fläche ist ja das, was letztendlich diese Art der Tierhaltung begrenzt. Man kann nur so und so viel Rinder mit Gras ernähren. Also wenn man nicht mehr Fläche hat, kann man da auch nicht mehr Rinder draufstellen. Jetzt wollen wir ein bisschen drüber reden, wenn man das Ganze mal etwas größer denkt, wenn man nicht nur einfach selber sich ein schönes Gulasch kochen will, sondern wenn man vielleicht Gulasch für viele, viele Leute kochen will. Das machen Sie beruflich mal für mehr, mal für weniger Leute, glaube ich, ne? Also das erstreckt sich von Fine Dining im Restaurant über, ich glaube, teilweise auch große Catering-Einsätze, oder?
Ja, genau. Also ich bin ja Köchin hier in Hamburg und habe ein kleines Restaurant, was eigentlich auch das Herzstück von Cornelia Poletto ist. Und da können wir maximal 40 Gäste am Abend glücklich machen. Und da sind natürlich etwas andere Portionen im Umlauf, als wenn wir zum Beispiel ein großes internationales Reitturnier über 4 Tage bekätern und uns da natürlich auch Gedanken machen über das, was gut ankommt bei den Leuten und was wir natürlich auch mit unserem Gewissen vereinbaren können. Und da gibt es so ein paar schöne Tipps und Tricks, dass man da ganz gute Alternativen findet oder eben auch den Fleischanteil ein bisschen verringert. Also ich habe einen Freund, der an einem benachbarten Biohof sein Restaurant hat und der hat es eigentlich ganz geschickt gemacht und gesagt, weißt du was, Fleisch und Fisch, das sind bei uns die Beilagen. Und so kann man eben auch ein Gulasch zum Beispiel unglaublich gut, ohne dieses Wort verdünnen, es gibt ja diesen Spruch, gieß Wasser zur Suppe, heißt alle willkommen, aber der Fleischanteil kann ja auch etwas geringer sein und trotzdem habe ich einen ganz, ganz tollen Geschmack, kann mit alternativen Gemüse viel, viel machen, ob das meine geliebten Artischocken sind oder auch die Kartoffel, die bei uns so beliebt ist in Deutschland, die muss man nicht immer nur in Pommesform oder Chips essen.
Jetzt kommt ja noch eine weitere Facette Ihres kulinarischen Wirkens hinzu. Sie sind die Frau, die sich das kulinarische Konzept für den EUREF Campus in Düsseldorf ausdenkt. Und das Wort Kantine ist da, glaube ich, ein bisschen despektierlich, denn es wird wahrscheinlich schon etwas netter als das, was das Wort suggeriert. Aber da reden wir dann natürlich darüber, dass sie viele, viele verschiedene Menschen an einem Ort verpflegen, die da vielleicht auch so ein bisschen, sagen wir mal, drauf angewiesen sind. Ne? Also da kann man jetzt nicht mal eben zu Hause sich selber was kochen, wenn man da im Büro ist oder irgendwo anders hingehen, denn da ist jetzt nicht so furchtbar viel drumherum, wenn man die Gegend kennt. Und da wird's natürlich spannend, denn wenn ich an Kantinen denke, dann denke ich sofort an die Diskussion um den Veggie Day. Nämlich die Frage, können wir nicht einen Tag in der Woche einführen? Die haben, glaube ich, die Grünen mal in die politische Diskussion eingebracht, wo wir kein Fleisch essen. Und das hat die Deutschen teilweise sehr, sehr erregt, dieser Gedanke, dass es vielleicht in der Kantine einen Tag kein Fleisch geben könnte. Das hat sich nicht so durchgesetzt in vielen Stellen, muss man sagen. Ist schon eine Weile her, diese Debatte. Aber trotzdem ist das ein Thema.
Es ist auch immer noch so, dass tatsächlich die gemeine Currywurst immer noch der Renner in den Kantinen ist.
Oder das Schnitzel, ja.
Und genau, wenn ich als allererstes tatsächlich erstmal das Wort Kantine auseinandergenommen habe, was wollen wir auf dem EuroF Campus? Wollen wir natürlich den Mietern und Mitarbeitenden das Rundum-Sorglos-Paket anbieten und ihnen eben Freude bereiten, indem wir mittags etwas Besonderes anbieten, was auch Spaß macht und wo wirklich von der fleischfressenden Pflanze bis zum Veggie alle happy sind. Und ich stehe ja für die italienische, für die mediterrane Küche und ich hasse so etwas wie Fleischersatzprodukte. Ich finde mal, entweder ich esse Fleisch oder ich esse kein Fleisch und sowieso verarbeitete Lebensmittel stehen auf meinem Plan nicht drauf. Aber eins kann ich sicher sagen, Pasta macht immer glücklich und da kann man natürlich sehr, sehr viel mit zaubern. Man kann auch italienisch-mediterrane Küche auf den Teller bringen, ohne dass man in Italien lebt. Rund um Düsseldorf haben wir großartige regionale Anbieter, so wie auch gerade der Besuch von Ihnen bei den kleinen Teddy-Rindern. Und so ist den eigentlich auch unser... Genau, so ist eigentlich auch das Konzept aufgebaut. Wir werden das ja mit der Firma Klü gemeinsam umsetzen. Ich habe es liebevoll erstmal Cantinetta als Arbeitstitel genannt. Unser ja eigentlich Betriebsrestaurant für all die Menschen, die sich in Zukunft auf dem EuroF Campus bewegen werden. Und wir haben da tatsächlich von auch regionalen Gerichten bis hin zu meiner italienischen Küche, glaube ich, einen schönen Mix gedacht. Und ich finde es eigentlich sehr, sehr spannend und wichtig, etwas Besonderes dort anzubieten, weil ich glaube, gerade auch in den letzten Tagen haben wir sehr viel über das Thema Vereinsamung zum Beispiel gesprochen. Also viele junge Menschen als auch ältere Menschen, die nach Corona doch irgendwie sehr oft dieses Gefühl des Alleinseins haben. Und für mich gibt es eigentlich nichts Schöneres, als sich gemeinsam am Tisch zu treffen, sich zu verabreden. Das ist im Optimalfall in der Familie, aber eben auch genau da auf dem EuroF Campus, dass man wirklich sagt, weißt du was, da bei uns in der Kantinette macht so viel Spaß. Wir haben auch größere Tische, wo sich eben auch Mitarbeitende verabreden können, wo man vielleicht auch sich austauschen kann, Freundschaften schließen kann. Wir haben ja auch eine kleine Kochschule, wo wir auch in Zukunft auch kleine so Koch-Events wirklich am Mittag, dass man ganz schnell einfach mal sieht, wie man sich selber etwas Gesundes zubereiten kann. Und gesund schließt ja tatsächlich nicht lecker aus. Und von daher bin ich da sehr zuversichtlich, dass wir da etwas, einen besonderen Ort schaffen werden.
Klingt wie ein kleiner Traum. In so einer Cantinetta oder auch einem Restaurant, wie Sie es in Hamburg betreiben, ist natürlich die erste Herausforderung, dass das, was Sie anbieten, erstmal vermittelt werden muss. So, also das heißt, ich komme irgendwo hin, in ein Betriebsrestaurant zum Beispiel, und ich lese, was ist heute, was steht heute auf dem Plan, was gibt es eigentlich heute? Oder ich lese eine Speisekarte im Restaurant. Optimalerweise gibt es dann auch noch Menschen, die mit mir darüber reden und mir vielleicht was empfehlen oder mir meine Fragen beantworten können. Aber das ist natürlich, finde ich, schon mal immer so der erste Punkt. Menschen kommen irgendwie hungrig in der Mittagspause zu Ihnen und müssen sich dann entscheiden. Und das ist ja ehrlich im wahrsten Sinne des Wortes eine Bauchentscheidung. Was haben Absolut. Sie darüber gelernt in Ihrer Erfahrung, wie man diese Entscheidung vielleicht beeinflussen kann?
Also Menschen sind ja sowieso mit Geschichten zu beeinflussen. Und für mich ist it's all about story. Und genauso wie Sie gerade von Ihren Galloway-Rindern kommen, habe ich über tatsächlich jetzt 20 Jahre, die ich selbst, fast 25 Jahre, die ich selbstständig bin, immer mit einem eigenen Restaurant, eben die Gäste abgeholt, indem ich ihnen eine Geschichte erzählt habe über das, was auf dem Teller landet. Und manchmal ist es einfach für den Gast ganz wichtig, einen großen Fisch mal zu sehen im Ganzen und zu verstehen, dass davon 60% tatsächlich in Anführungszeichen weggeschmissen werden. Wobei wir ja, ich sag mal, in der gehobenen Gastronomie, wo alles frisch gekocht wird, aus zum Beispiel so einer riesigen Grete und dem Kopf einen tollen Fischfond kochen können, um daraus wieder eine tolle Fischsoße, eine Fischsuppe zuzubereiten. Ich habe mal auf meiner Terrasse ein Galloway-Mami gehabt mit ihrem Kalb und habe einfach die Geschichte erzählt von den Rindern. Und ich habe dann auch dieses Galloway, nicht das, was da auf der Terrasse war, aber dieses auch serviert später. Und plötzlich kriegen die Menschen ein ganz anderes Gefühl dafür. Und das ist ja das Wichtige und das ist vielleicht auch das, was mich daran fasziniert, im Fernsehen zu kochen und über Lebensmittel zu sprechen und über die liebevolle Zubereitung von Lebensmitteln. Ich meine, ich muss jetzt eine Kartoffel nicht dreimal rechts und links streicheln, damit sie noch besser schmeckt. Aber man kann ja eben die Menschen dazu bringen, dass sie sagen, hey, wie toll, ich kann auch aus einfachen Zutaten etwas Besonderes zubereiten. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz andere Herausforderung, mittags für Gäste zu kochen, die sich danach besser fühlen sollten. Die sollten wieder Energie getankt haben. Sie sollten, und die Psyche spielt ja auch eine ganz große Rolle, irgendwie Menschen getroffen haben, sich unterhalten haben und sich danach gestärkt mit Freude auf die zweite Hälfte des Arbeitstages freuen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und auch der Mix, der ein gutes Restaurant ausmacht. Also man geht dahin, weil da gut gekocht wird. Man geht aber vor allen Dingen auch dahin, weil da tolle Menschen sind, die Gastgeber sind und die mir die Freude bereiten wollen, einen unvergesslichen Abend verbracht zu haben. Und gleichzeitig spielt die Atmosphäre auch eine wichtige Rolle. Und ich glaube, das vereinen wir da auf dem EUREF Campus sehr, sehr schön und sehr abwechslungsreich. Also es ist tatsächlich für jeden was dabei.
Wenn Sie so ein Konzept entwickeln für so einen EUREF Campus, denken Sie dann viel an die Gegenwart oder denken Sie auch ein bisschen an die Zukunft? Also geht es Ihnen darum, den bestmöglichen Teller für die Gegenwart zu entwerfen oder geht es auch darum, den bestmöglichen Teller für die nächsten 10 bis 20 Jahre in Anführungsstrichen zu entwerfen? Ich frage deswegen, weil ich glaube, dass sich unsere Ernährung und die Art, wie wir darüber nachdenken, ganz langsam, aber doch sehr nachhaltig im Moment verändert. Also die Frage, wie sieht eigentlich eine zufriedenstellende Mahlzeit aus?
Also ich glaube, dass das Allerwichtigste, und das wird immer so bleiben, in der Vergangenheit, in der Gegenwart, als auch in der Zukunft, was ich immer sage, mach's einfach lecker. Also das ist, ich kriege die Menschen immer mit einem Essen, wo die Garpunkte stimmen und wo Geschmack drin ist. Das ist das Erste. Und je besser meine Zutaten, desto weniger muss ich eigentlich damit machen. Mhm. Das ist schon mal das Erste. Natürlich sehe ich auch mit Schrecken viel negative Entwicklung, was Ernährung anbelangt. Ich hasse diese Smoothies, die Zuckerbomben sind. Ich hasse sowieso verarbeitete Lebensmittel und ich habe bis heute nicht verstanden, warum man Fleischersatz haben muss. Das sind Dinge, die wird's irgendwie bei mir nicht geben, weil ich das selber nicht mag. Und das ist so ähnlich, als wenn man einem guten Freund ein Geschenk machen möchte. Das sind für mich immer Geschenke, die ich am liebsten selber behalten würde. Und genauso sehe ich das auch mit dem Kochen. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, im Gespräch zu sein mit den Menschen, für die man kocht. In diesem Fall im Moment in Hamburg sind das meine Gäste oder es sind meine Kochschüler. Und auch mal zu erfahren, wie das eigentlich von der anderen Seite ist, was die darüber denken, wie die zu Hause kochen, was sie eigentlich besonders lecker finden oder auch Menschen für Lebensmittel zu begeistern, die sie eigentlich ausgeschlossen haben aus ihrem, sage ich mal, Inner Circle von Lieblingszutaten. Und das ist irgendwie mein Job und ich bin immer, es macht mich immer stolz, wenn ich Gäste habe, die eben darüber erzählen und auch vielleicht erzählen, sowas habe ich eben vorher noch nicht gegessen, aber ich habe mich getraut, es zu probieren und es hat mir Spaß gemacht.
Ist einfach lecker machen, ja. Ich würde ganz gerne noch auf das Thema Fleischersatz ganz kurz kommen, weil ich habe da jetzt gerade sehr intensive Diskussionen drüber geführt, weil ich einen Fleischersatz probiert habe und darüber geschrieben habe und die Reaktionen waren tatsächlich, zeigten sich in zwei Lager. Das eine Lager hat gesagt, krass, das ist ja super interessant, denn das war ein Steak-Ersatz von einer Schweizer Firma, also Rinderfilet-Steak, der ziemlich täuschend echt aussieht und wenn man sich drauf einlässt, auch ziemlich täuschend echt schmeckt. Klammer auf, wenn man dann die Augen zumacht und sich fragt, was habe ich da eigentlich im Mund, denkt man doch, okay, nee, Fleisch kann das eigentlich nicht sein. Aber so, war erstmal nicht schlecht. Die eine Hälfte sagt, ach, das ist ja verblüffend. Die andere Hälfte sagt, sowas braucht der Mensch doch nicht. Und ich habe dann gesagt, ja, ich verstehe das total, dass manche Leute sagen, wenn ich eine Bratwurst essen will, esse ich eine Bratwurst. Und wenn ich keine essen will, weil ich mich entschieden habe, vegetarisch zu leben, dann esse ich halt keine. Aber, und Klammer auf, die meisten Fleischersatzprodukte sind auch, die ich probiert habe, haben mich bislang auch wirklich geschmacklich nicht überzeugt. Das kann ich total nachvollziehen, dass sie sagen, das mag ich nicht und möchte auch keinem das servieren. Aber ich persönlich bin zum Beispiel jemand, der braucht erstens offensichtlich total dieses Center of the Plate Ding. Also irgendein Centerpiece des Tellers. Und das ist ja häufig sozialisiert sozusagen ein Stück vom Tier. Und es fällt mir schwer, darauf zu verzichten, muss ich ehrlich sagen. Es ist einfach ein reines Lustding. Also ich weiß, es ist nicht wichtig für mich, Fleisch zu essen, aber irgendwie, wenn ich zum Beispiel in einen Burgerladen gehe, fällt es mir extrem schwer, die leckerste vegetarische Alternative zu wählen. Ich will dann gerne tote Kuh. So. Und wenn es dann Fleischprodukte, also Ersatzprodukte gibt, die mir vorgaukeln, sie seien von der toten Kuh, dann ist das für mich eine gute Brücke. Deswegen finde ich, man so, für die Leute, die gerne wollen, aber ihren inneren Schweinehund, so wie ich, nur schwer überwinden können, ist das vielleicht hilfreich. Und da habe ich mich tatsächlich gefragt, wenn man jetzt auf eine relative Massenverköstigung wie in ein Betriebsrestaurant geht, ne, wo ja viele, also lass mal 100 Leute sein am Mittag, die da durchgehen, und man muss wirklich vielen was anbieten, ist es da nicht besser, lieber einen guten Fleischersatz zu haben, als dass die Leute doch zu McDonald's fahren, um mal sehr polemische Fragen.
Das auf jeden Fall. Also ich bin zum Beispiel auch völlig bei Ihnen. Ich finde, es muss immer einen Star auf dem Teller geben. Und bei mir ist das, weil ich bin ja auch eine fleischfressende Pflanze. Ich liebe Fleisch und Fisch. Ich esse allerdings kein Fleisch mehr, wenn ich nicht weiß, wo es herkommt. Und mein Fleischkonsum hat sich auch, sage ich mal, auf maximal ein-, zweimal die Woche reduziert. Ich verstehe Ihren Ansatz total, aber ich sage jetzt mal ein Beispiel. Ich habe ja auch ein Dinnerzelt hier in Hamburg, was zwischen November und März läuft, wo die Nachfrage nach vegetarischem Menü immer, immer größer wird. Die Thematik der Unverträglichkeiten immer mehr wird, Allergien etc. pp. Und ich habe zum Beispiel in diesem Jahr auch ein Stück Rind als Star auf dem Teller gehabt. Und ein Zweierlei und auch ein Pulled Beef. Und ich habe als vegetarische Variante dieses Pulled Beef mit verschiedenen Pilzen nachgearbeitet mit dem gleichen Geschmack, weil die Gewürze identisch waren. Und wenn Sie das probiert hätten, hätten Sie keine Minute das Fleischersatzprodukt vermisst.
Das stimmt.
Sagen wir mal so.
Ich habe auch schon gute Pilzburger
also das,
gegessen.
Das geht tatsächlich sehr, sehr gut. Ich störe mich immer nur so ein bisschen an den Zutaten, die da drin sind in diesem Fleischersatz.
Ja, ich verstehe.
Und deswegen wehre ich mich da so ein bisschen und bin da auch, habe da so diesen Missionars Hintergrund. Vielleicht ja. Meine Gäste in Zukunft auch vegetarisch abzuholen, ohne das Fleischersatzprodukt zu brauchen.
Ja, ich glaube, das ist einfach auch noch ein weiter Weg, den wir da vielleicht kulturell vor uns haben, ehrlich gesagt, weil wir auch ein bisschen verlernt haben, Gemüse so zu kochen, dass es funktioniert. Ne? Also wenn man es immer nur als Beilage betrachtet, als etwas, was mal eben in kochendes Wasser geschmissen und dann wieder rausgefischt wird. Und das ist alles, was wir damit machen, was ja in vielen Fällen auch wunderbar funktioniert. Ich will nichts gegen ein bisschen schön blanchierte Erbsen sagen, aber so, das funktioniert natürlich nur begrenzt, wenn man damit die Vielfalt, die man vorher auf dem Teller hatte, eben nicht auffangen kann, wenn man auf etwas verzichtet. Verzicht ist aber auch vielleicht ein gutes Stichwort. Ich glaube ja, das ist das Hauptproblem eigentlich. Die Vorstellung, auf etwas zu verzichten, fällt uns extrem schwer. Und in dem Moment, wo wir das Gefühl haben, wir müssten aber eigentlich, haben wir auch gleich so einen moralischen Konflikt. Inwieweit ist es sinnvoll und richtig, ein Stück weit unseren Nahrungsmittelkonsum auch als moralische Frage zu betrachten? Und wo muss man vorsichtig sein vielleicht?
Ich glaube, das ist tatsächlich eine der größten Herausforderungen. Ich meine, das ist ja nicht wegzureden, dass wir Deutschen einfach unwahrscheinlich gerne Fleisch essen und dass nicht nur die gestreichelten Getaway-Rinder sein können. Und wenn ich manchmal so auf der Autobahn unterwegs bin und ich sehe dann Tiertransport mit kleinen Steckdosennasen, die mich da angucken, dann macht mich das immer sehr, sehr traurig. Aber ich weiß ja, dass wir, und jetzt haben wir zum Beispiel gerade viel Fußball mit viel Wurst und allem, was dazugehört.
Die Europameisterschaft,
das ist tatsächlich ein großes Thema. Und ich glaube, das Wort Verzicht ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Und da kommen wir eigentlich wieder zu dem Punkt, ich glaube, man muss mehr drüber reden. Und man muss es eben tatsächlich auch so zubereiten, dass man selbst einen fast täglichen Fleischesser, ich denke jetzt mal so an so einen typischen bayerischen Lederhosentyp, der gute 120 Kilo mitbringt und eigentlich morgens schon seinen Tag mit einer Leberkäs-Semmel startet. Das ist harte Arbeit, aber ich finde, man muss immer optimistisch bleiben und ich glaube, dass wir noch so viel uns weiterentwickeln werden, auch was das Thema Ernährung anbelangt. Also so wie wir irgendwann mal schrankgroße Räume mit Computern hatten und heute irgendwie alles über ein kleines Smartphone bedienen können, so werden wir, glaube ich, auch in der Küche und in der Zubereitung noch ganz schnell viel Fortschritt machen. Und vielleicht treffen wir uns in 2 Jahren und dann sage ich übrigens, Frau Pawlitzki, also was ich da damals erzählt habe mit diesem Fleischersatz, der totaler Schmarrn.
Mal gucken, was es jetzt alles gibt.
Ja, also das ich glaube, man muss immer so am Zahn der Zeit bleiben. Ich bin auf der einen Seite so eine traditionelle Köchin, wo ich sage, so, hey, italienische Küche geht doch jeden Tag eine Spaghetti al Pomodoro, könnte ich jeden Tag zu jeder Tages- und Nachtzeit essen. Aber wir müssen eben auch mit unseren Reserven gut umgehen und das vor allen Dingen im Fleisch- und Fischbereich. Das ist ja genauso auch jetzt mein blöden Sprung, aber fällt mir gerade ein, auch dieser unfassbare Avocado-Konsum, ja, das ist ja nichts Gutes. Die ganzen Soja-Felder, ja, wo wir unseren ganzen Tofu draus schöpfen und, das ist ja auch ganz viel, was noch nicht zu Ende gedacht ist.
Nee, ach, Tofu ist, finde ich, eh so ein interessantes Thema, weil erstens, ich persönlich bin auch jetzt keine große Tofu-Esserin, weil ich bislang auch noch nicht so richtig rausgefunden habe, was ich damit so machen soll, damit er mir richtig gut schmeckt. Aber ich finde,
schmeckt
auch,
ja eigentlich wie so ein Glitzy-Schwamm.
Naja, und die Sache ist aber, glaube ich, auch, ich habe jetzt noch nie Manufaktur-Tofu probiert. Aber es soll ihn ja geben und er soll ja viel, viel toller sein. So, das würde aber ja heißen, ich müsste hier in meiner Gegend erstmal jemanden finden, der das Zeug herstellt, ne, und der weiß, wie es geht und der Bock darauf hat. Und so, damit ich das dann auch in einer tollen Qualität kaufen kann. Und da sind wir eben auch noch nicht. Und da muss man auch ehrlich sagen, das erinnert mich so ein bisschen daran, wenn man vor, ich sag mal, 10 Jahren Bio kaufen wollte, aber dafür jetzt nicht auf den nächsten Hof fahren konnte oder so, sondern halt im Supermarkt Bio gekauft hat, dann war das teilweise ein erschütterndes Erlebnis, was man da an Obst und Gemüse zu sich nehmen musste. Das war nicht schön. Und da kann ich auch verstehen, dass das dann auch teilweise einfach lange gedauert hat, bis Leute gesagt haben, doch, jetzt finde ich, wo das zugenommen hat, sind die Produktqualitäten andere. Und ne, das ist jetzt nicht mehr so ein Unterschied, ob man eine Bio-Paprika oder eine andere Paprika kauft. Im Geschmack meine ich jetzt. Also im Zweifel schmeckt es besser, aber es ist halt nicht mehr der schreckliche, verschrumpelte, kleine, winzige Paprika, die man nicht haben möchte. Und früher war das aber tatsächlich, fand ich, ein Problem. Also ich glaube, das ist einfach auch so, das bedingt sich ja alles gegenseitig. In dem Moment, wo das sozial mehr nachgefragt wird und der Konsument das haben will, kommt auch der Markt irgendwann hinterher. Aber ja, da sind wir noch auf einem langen Weg. Letzte kurze Frage noch, weil mich das wirklich sehr interessiert. Glauben Sie, dass im Labor hergestelltes Fleisch, lab-grown meat, irgendwann ein Ding wird?
Glaube ich tatsächlich. Ich habe vor, ich glaube, 5 Jahren das erste Mal an so einer Diskussionsrunde teilgenommen mit einem sehr aggressiven Veganer. Das werde ich nie vergessen. Und ich glaube, dass da noch ganz viel passiert. Und ich glaube, dass das ein Produkt der Zukunft werden wird. Wir sind da noch am Anfang, absolut. Aber da bin ich sehr gespannt und ich glaube, das dauert nicht lange, bis mich so etwas überzeugen wird, ja.
Wann geht's los auf dem EUREF Campus für Sie?
Wir sind voll im Plan, freut mich riesig. Ich würde sagen, wir starten Mai 25 mal so ganz langsam durch die ersten Veranstaltungen. Meine Cucina-Kochschule-Restaurant wird noch ein bisschen dauern, aber die ersten Mieter ziehen schon im Juli diesen Jahres ein.
Genau, die wollen dann ja auch was essen. Und wer ansonsten Lust hat, Nelia Polettos Küche auf dem OREF Campus zu probieren, der kann das dann im nächsten Jahr tun. Einfach mal vorbeischauen. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Danke.
Nächstes Mal wird's warm und kuschelig, aber ganz ohne fossile Energien. Wärmewende in den Quartieren ist dann das Thema. Nicht verpassen.
So ganz genau wissen wir natürlich auch nicht, was die Zukunft bringt. Aber wir hoffen, es ist eine gute Bewertung für diesen Podcast von euch dabei. Egal ob bei Apple Podcast oder Spotify. Danke.